Ja, hallo in der Betriebskantine von Saueressig zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sour Vinegar and Other Flavors. Auch heute ein interessanter Gast bei uns. Johannes ist bei uns. Hallo Johannes.
Hi Johannes.
Moin. Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Johannes, wir haben dich eingeladen und zusammengefunden, um mit dir über Vertriebskonzepte, Stichwort Social Selling zu sprechen. Aber bevor wir starten, magst du dich vorstellen? Wo kommst du her? Was treibt dich an? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, ist ja immer ein guter Anfang, glaube ich, für die, die mich vielleicht noch nicht kennen. Genau, ich bin der Johannes, Unternehmer aus Hamburg, bin aber auch gebürtiger Hesse. Meine Frau dafür aus Straubing, also wir bringen viele Dialekte hier in einer Wohnung unter ein Dach. Ich selbst bin seit meinem 16. Lebensjahr im Vertrieb. Ich habe also alles durch, was man sich so vorstellen kann im Sales. Das ging dann irgendwie, man sagt ja immer Vertrieb, ne? Da geht ja eigentlich schon das Erste los. Was heißt das eigentlich? Vertrieb, Verkauf. Im Englischen heißt das Sales. Das ist ja schon für die meisten dann immer so eine Sache, was ist denn eigentlich der Unterschied, ne? Und ich habe eben im Vertrieb sozusagen meine Karriere gemacht, habe dann am Anfang, habe ich im Laden verkauft, dann ging das immer weiter ins B2B, über die Deutsche Telekom, irgendwann habe ich mal für so eine Suchmaschine gearbeitet, hier in Hamburg, die heißt Google, die kennen die meisten, das war ganz cool, da habe ich dann so richtig B2B-Vertrieb kennengelernt, wie man das halt so macht, so ein bisschen auch im amerikanischen Stil, und das war dann auch so der Peak sozusagen der Karriere. Und bin dann da irgendwann raus, habe dann so überlegt, wo geht's jetzt für mich hin, bin viel ins Coaching gegangen, und da kamen dann unglaublich viele Selbstständige und Unternehmer zu mir und haben mich dann immer angesprochen, so wenn es ums Thema Sales ging, um Thema Vertrieb, und meinten, hey, kannst du da nicht mal unterstützen, mal supporten? Und es kam so ein bisschen zu mir, dass ich gesagt habe, okay, dann will ich mal so nach meinem Kontext und Werten mal anderen zeigen, wie das Thema funktioniert, weil war mir zu dem Zeitpunkt nicht wirklich bewusst, aber das Thema Vertrieb ist für viele nicht nur extrem wichtig, sondern auch ein extrem großes Kopfschmerzthema. Ja, viele tun sich damit sehr schwer oder haben gar keinen richtigen Vertrieb, und jetzt ist ja so in den letzten 3 Jahren ganz, ganz viel bei uns passiert, und so etablierte Dinge, auch so wie Messen zum Beispiel, was ja so ein ganz beliebtes Modell war, das war dann auf einmal weg, und dann standen viele da und haben sich überlegt, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und zu diesem Zeitpunkt damals, so vor 2,5 Jahren ungefähr, 3 Jahre vielleicht, kam dann auch LinkedIn in mein Leben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also so Facebook, Instagram, das ist irgendwie alles ganz lustig, und da logge ich mich auch ab und zu mal ein. Aber das war jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie gesagt habe, yeah, hier werde ich jetzt irgendwie ganz groß und mache hier viel. Und dann bin ich auf LinkedIn gekommen, und das war irgendwie genauso wie Facebook, nur dass alle ein Hemd getragen haben. Das war also irgendwie ein bisschen seriöser. Ja. Und auf einmal hatte ich es mit Geschäftsführern zu tun, und auf einmal hatte ich es irgendwie mit Content zu tun, der ein bisschen inspirierend war. Und das hat mir gefallen. Und dann habe ich gemerkt, oh krass, ich kriege ja, wenn ich jetzt hier was mache, irgendwie auf einmal ganz viel Kontakt. Und ja, so bin ich zum Social Selling gekommen und habe damit dann mein Unternehmen aufgebaut. Habe in Eppendorf Bootstrap angefangen vor 1,75 Jahren. Jetzt sitzen wir an der Binnenalster, sind hier zu siebt, also in Deutschland zu siebt, haben auch ein kleines Team in Dubai, ein externes Team, und damit schon über 350 Selbstständige und Teams begleiten dürfen, eben genau mit diesen Logiken und diesem Prozess, ihr eigenes digitales Vertriebssystem aufzubauen. Genau, und das mache ich heute.
Wow, Respekt. Und mit der Binnenalster auch eine schöne Adresse gefunden in Hamburg.
Gerade sagen, hört sich sehr gut an. Ich muss dazu sagen, Hesse finde ich schon mal gut. Mein Vater war Hesse, somit bin ich 50% komme auch aus Hessen.
Also wenn ihr Dialekt schwätzen wollt, nee, ihr babbelt. Nee,
ist nicht mehr so. Ist nicht mehr so
da gut. Muss ich erst noch 2 Äppler trinken, dann kann ich.
Ja, genau. Ja, Aschebecher, ne? vielleicht, mir kommen mir sofort erste Frage. Ich meine, wenn wir jetzt über soziale Medien oder beziehungsweise mal LinkedIn sprechen, ich meine, du sagtest ja schon, das ist, ich meine, am Ende ist es natürlich ein Netzwerk, aber ist natürlich nicht zu vergleichen mit Facebook, weil Hemdträger, sagen wir es mal so, ich meine, es ist ein anderer Content, der da in irgendeiner Weise angeboten wird. Die Frage, die ich halt habe in Bezug auf LinkedIn, dass du sagst, okay, LinkedIn ist natürlich auch ein Portal beziehungsweise eine Plattform, wo ich natürlich Leads generieren kann. Würdest du das auch deiner Sicht auch natürlich empfehlen, dass die Vertriebsexperten da natürlich auch sind und da ihre Leads generieren? Also ich meine, ich verstehe dich so, dass du das definitiv als wahrscheinlich zwingend ansiehst für die Zukunft?
Also ich denke, also zwingend ist muss ich drüber nachdenken. Also ich glaube, dass es gut ist, wenn man digital versteht, wie das funktioniert. Oder ich denke, es ist erstmal wichtig, weil wir wissen ja erstmal, es gibt ja viele Firmen, die haben gar keinen proaktiven Vertrieb. Die leben irgendwie vom Netzwerk, von den Empfehlungen, vom Bestand.
Genau. Und dann, irgendwann dann, ruft mich mal einer an.
Ja, und dann hast du ja schon mal so einen ersten, eine erste Variable, die du nicht steuern kannst. Das ist schon mal das Erste. Deswegen ist es erstmal gut, wenn man in der Lage ist, eine Pipeline aufzubauen. So, und Kunden proaktiv steht hier oben, ne? Nicht reaktiv. Das ist schon mal das ist schon mal das Erste. Dann denke ich, dass es sehr von Vorteil ist, wenn das Ganze digital funktioniert. Das wäre so das Zweite. Und dann kann man sich sicherlich angucken, in was für ein Business bin ich, wer ist meine Zielgruppe. Und dafür gibt es dann auch verschiedene Plattformen und auch verschiedene Ziele. Also wir haben durchaus auch, das müssen gar nicht nur Vertriebler sein. Also ich habe einen 14-fachen Geschäftsführer aus der Finanzwelt bei mir im Programm. Der hat das Ziel, seine Personenmarke möglichst auszubauen. Da geht es dann um Sales, da geht es aber auch um Mitarbeiter zum Beispiel, die Werte nach außen zu bringen. Ne? Also so, wir arbeiten ja so vor allem sehr viel auf der Geschäftsführer-Ebene. Mhm. Ne? Also das ist so das Erste. Und dann kommst du mit Sicherheit auch irgendwann zum Vertrieb, zum Vertriebler. Und da kann man sich dann auch wieder angucken, was für ein Ziel, was ist denn jetzt eigentlich eine gute Strategie für den Vertriebler. Und da drin steckt auch schon Learning, weil man sollte gar nicht immer, wenn es um das Thema Vertrieb geht, gleich ans Ende der Kette gucken und sagen, ja, wir wollen jetzt Umsatz zum Beispiel machen. Sondern es gibt ja ganz verschiedene Techniken, ganz verschiedene Möglichkeiten. Und so ein Vertriebler, der könnte zum Beispiel mit LinkedIn Leads generieren, mit denen dann vielleicht hier über Teams oder über ein Zoom-Telefon, ganz so wie früher, einen Termin machen und den Kunden gewinnen. Ich kenne auch viele, die nutzen LinkedIn zum Beispiel nur als Prospecting- und Reichweiten-Tool. Prospecting bedeutet, um die Daten zu bekommen und Sichtbarkeit aufzubauen. Ne? Also da kommt es immer auf das Ziel drauf an. Ich denke, das, wo wirklich heute jedes Unternehmen und auch alle Unternehmer, Unternehmerinnen dann wirklich drauf achten sollten, ist, dass sie einen digitalen Vertrieb überhaupt haben, mit dem sie eine gewisse Kontrolle haben, weil wir haben so volatile Zeiten. Ich meine, das wird ja nicht besser, auch nächstes Jahr, als wir hier nicht der irgendwie jetzt in so Katastrophenszenarien gucken. Ich weiß ja selbst nicht, was passiert, aber ich habe für mich als Unternehmer entschieden, ich mache mich weitestgehend resilient davon, ne, und gucke, dass ich zumindest einen gewissen Handlungsraum habe und eine gewisse Kontrolle habe und dann bin ich gut aufgestellt, ja, und dass ich denke, das ist schon auch für einen angestellten Geschäftsführer, denke ich, die Pflicht der Rolle, eine gewisse Kontrolle und Krisenresilienz im Unternehmen aufzubauen. Und ich denke, das kann man sehr stark auch über den Vertrieb steuern.
Ja, ich glaube, ich meine, wenn man sich das heute anschaut, wie man wahrgenommen oder wo man überhaupt noch wahrgenommen werden kann, du hast es gesagt, ne, sowas wie Messen oder
fraglich, ne?
Ja, ja. Ja, gibt's nicht mehr. Das heißt, du wirst irgendwie ja natürlich dich auch zeigen wollen, ne? Und auch sowas wie die Direktvertrieb, dass du wie es vor hunderten Jahren war, um die Dörfer ziehst und ja, Leute besuchst, das ist natürlich heute auch nicht mehr, also zumindest nicht für den ersten Kontakt wahrscheinlich also machbar, realisierbar und möchte auch keiner mehr. Nee, dazu gibt es andere Möglichkeiten.
Auf beiden Seiten nicht, ne?
Ja,
also genau. Weder die Person, die es macht, noch die Person, die...
Ja, wird auch zu kostenintensiv werden, zu zeitintensiv und für beide Seiten.
Ich glaube, wir haben uns alle daran gewöhnt, dass man halt das meiste auch über Teams machen kann. Wenn man dann wirklich sagt, okay, man möchte mal, wenn man nur über ein Großprojekt startet oder beendet, dann klar sieht man sich dann nochmal gerne, aber der Rest funktioniert ja auch einfach online. Also
ja, total. Ne? Und alle oder viele, die gesagt haben, meine Kunden wollen das, die setzen das voraus, die dann gezwungen waren zu sehen, dass es anders auch geht, die sind ja jetzt auch froh, wenn sie nicht 6 Stunden lang, wissen die ganzen großen BMW und Mercedes auf den Autobahnen teilweise gar nicht mehr, wo sie hin sollen. Ne? Die merken ja natürlich auch, ich muss jetzt nicht mehr durchs ganze Land fahren und irgendwie einen Termin machen. Ich kann das irgendwie auch so machen. Und das ist auch ein ganz besonderer Anspruch an den Vertrieb übrigens. Weil was wenn man so auf Werte guckt, wir sind ja Menschen, wir bestehen ja aus Werten. Was würdet ihr sagen, ist so der wichtigste Wert, der maßgeblich dafür sorgt, ob ich bei jemandem kaufe oder nicht?
Vertrauen. Wollte ich sagen, Vertrauen ist...
Richtig, Vertrauen. Vertrauen ist das, was überall steht. Ja? Menschen kaufen von Menschen, denen sie vertrauen.
Ja.
So, und jetzt ist die Frage, wie erzeuge ich Vertrauen? Und das ist ja... ein Unterschied, sage ich mal, ob ich jetzt mit dir 5 Tage auf der Messe war und wir abends noch 2 Weißbier trinken oder ob du irgendwie über die Webseite kommst oder LinkedIn, da muss man ja gucken. Wie erzeuge ich jetzt Vertrauen?
Ich meine, die Frage ist, für mich ist das Vertrauen so eine Geschichte aus, ja, was will der Kunde? Wie kann ich das liefern? Wie gut kann ich das liefern? Und dadurch baue ich ja vielleicht Vertrauen einfach auf in Bezug auf, ja, was wünscht er sich? Ich meine, wo möchte er hin? Wenn er mich jetzt raus.
Ja, du musst am Ende, wie soll ich sagen, das Verständnis muss da sein, um Vertrauen aufzubauen sein. Ne? Nicht wahrscheinlich auch, ich meine, auch das kann man ja auch aufbauen über eine Teamsitzung, ne? Dass man sagt, ja, ich habe jetzt nicht nur über das Fachliche gesprochen und sage hier, ich habe die beste Schraube der Welt, sondern ja, die kann ich überall anders kaufen, aber warum denn gerade der Christian, wo ich sie kaufen möchte und nicht, ja.
Ja, wegen dem Christian, ja. Kauft er oder genau. Kauft er nicht, ja. Also das ist auch wieder, ne, ist ganz interessant, also wenn man so anfängt, drüber nachzudenken, wir entdecken jetzt gerade so das Vertriebsuniversum so ein bisschen. Und das Geniale ist halt, wenn man es wirklich, ich sag mal, Setup hat, wenn man das wirklich sehr kontrolliert machen kann, sehr gezielt machen kann. Und eigentlich gibt es in allen Bereichen, gibt es Stilmittel dafür, um das halt gezielt aufzuarbeiten, so dass man es möglichst gezielt macht. Weil vor allem im Digitalen ist es halt, so ein LinkedIn-Profil, das ist irgendwie so ein kahles Ding, das kann ich nicht anfassen, da passiert nicht, das riecht nicht, das sehe ich irgendwie, da kann ich ein Like machen oder irgendwas, aber erstmal passiert damit ja nicht viel. Da habe ich auf einer Messe oder in so einem persönlichen Gespräch natürlich einen ganz anderen, eine ganz andere Berührung. Und es gibt 4 Level aus meiner Sicht, in denen du Vertrauen gezielt aufbauen kannst oder auf die du achten kannst. Die kann ich euch gerne mal verraten, das gefällt nämlich
den meisten,
die das hören. Und tatsächlich denke ich immer an so 4 Felder, ja, die es zu beachten gibt und die jeder, der sagt, hey, ich will einen Vertrieb aufbauen und so richtig mit Megaleuten, die so passen und nicht so knallharter Kaltakquise, sondern wirklich mit Leads, die passen, die warm sind und wo ich auch einen Verkaufsprozess habe, der Spaß macht, der sollte diese 4 Felder kennen. Ja? Das erste ist, dass du Maßnahmen triffst, um Vertrauen in dein Unternehmen zu erzeugen. Wie mache ich das? Auf Unternehmensebene, zum Beispiel, indem ich darüber spreche, was habe ich für eine Rechtsform, wie viele Mitarbeiter haben wir, wie lange sind wir am Markt, Größe, ne? Also so Stabilität, Sicherheitsthemen. Ich sage mal, eine GmbH mit 100 Leuten, die seit 200 Jahren am Markt ist, die genießt vielleicht ein anderes Vertrauen als ein Startup mit 2 Leuten irgendwo vom Dorf. So, wisst ihr, was ich überspitze es jetzt mal. Mhm.
Verständlich, alles gut. Ich meine, man stellt sich ja in irgendeiner Weise dann, oder man gibt Professionalität da und sagt, okay, wir existieren nicht erst seit 3 Jahren, sondern wir haben schon was getan. Genau,
und wir fallen nicht beim ersten Gegenwind wieder um oder so.
Richtig. Ja. Deswegen kriegen ja auch solche Unternehmen meistens auch einen Kredit und jüngere nicht. Ne? Und das ist auch was viele Kunden haben wollen. Was ich zum Beispiel auch viel erlebe, gerade so auch in diesen, ich sag mal, innovativeren Bereichen, ne, dass dann viel geguckt wird, ist das jetzt eigentlich jemand, der hier sitzt und Steuern zahlt oder sitzt der gerade irgendwo in Dubai, ne, und macht sich irgendwie eine gute Zeit. Also sollen sie ja auch, also von meiner Seite, jeder soll das machen, wie er möchte, aber ich glaube, das sind halt Dinge, die Vertrauen erzeugen oder nicht. Also, wir haben also im ersten Feld, solltest du gezielt Vertrauen in dein Unternehmen erzeugen, indem du solche Dinge ansprichst oder auch schreibst auf deiner Firmenseite, Webseite und so weiter. Das zweite Level im Vertrauen ist das Vertrauen in deinen Ansprechpartner, in die Person, mit der du sprichst. Das hast du eben gesagt, ja, der kauft von Christian. Ne? So. Was kann jetzt Christian tun, um Vertrauen in sich als Person zu erzeugen?
Zeigen, dass ich Ahnung habe von dem, wovon ich gerade spreche, beziehungsweise auch menschlich vielleicht in irgendeiner Weise überzeugen und sagen, okay, ich bin nicht, also, wie soll ich sagen, vertrauenswürdig?
Vielleicht auch zeigen, dass andere dir bereits vertraut haben?
Oh ja. Ja, guter Punkt.
Sehr cool.
Herr Beutler.
Ja. Mega, ja, unbedingt. Die Stimme von außen, ja, ist extrem wichtig. Also Kompetenz zeigen, ja. Das Stilmittel hier ist so die Hero Story, heißt es. Ist vor allem auch wichtig, also ist wichtig als Mitarbeiter, ist wichtig, aber auch wenn du Unternehmer, Unternehmerin bist, dass es sozusagen eine Story gibt, die total plausibel ist, wo ich sage so, oh, mega, die Vertrauen erzeugt, die verschiedenen Punkte gerade beinhaltet. Aber natürlich solltest du auch vielleicht ein bisschen sympathisch sein, dem anderen auch mal zuhören können. Also so ein paar menschliche Grundregeln gehören vielleicht auch noch mit dazu. Aber so im Allgemeinen kannst du als Ansprechpartner auf jeden Fall Vertrauen erzeugen. Ja? Dann kommen wir zum dritten Level. Das ist das Vertrauen in die Lösung. Ja, Christian hat es eben gesagt, die Schraube. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel das Produkt. So, da kann ich auch Vertrauen erzeugen, indem ich eben darüber spreche. Hier würde ich wahrscheinlich am ehesten dann über die Projekte sprechen, was du eben meintest, so Kundenprojekte. Ne? Das wäre, glaube ich, hier gut, so wie milliardenmal diese Schraube schon ihren Job gemacht hat und aus was die hergestellt wurde und wie toll die eingekauft ist und was vielleicht andere nicht so toll daran machen. Also auch so eine Abgrenzung am Markt ist immer ganz gut. Das hört sich sehr drastisch an, aber man spricht hier tatsächlich vom Feindbild. Ja, also so was andere machen, so das eigene Feindbild zu kennen, wo wir uns abgrenzen wollen, dass man auch versteht, warum ich jetzt zu euch komme. Ne? Also so Vergleich. Wettbewerb und Vergleich ist immer ein ganz, ganz großes Thema. Das wäre Produkt.
Ja, das ist ja, ich meine, was macht ein Kunde beziehungsweise ein Interessent? Der möchte natürlich wissen, was gibt's noch? Ich meine, was gibt's noch auf dem Markt im Gegensatz zu der Schraube, die ich jetzt vor mir habe? Und klar, ja, musst du dann natürlich sagen, ich grenze mich hier ab. Das machen wir anders als die anderen. Das ist besser, weil wir es halt so und so machen. Ja, gut, man vermittelt natürlich in dem Moment das auch Marktkenntnis, um zu sagen, ich kenne mich halt aus mit dem, was da neben uns existiert, aber wir sind halt besser, weil unsere Schraube dreht sich schneller als alle anderen Schrauben auf diesem Planeten.
Sowieso, ja, ist die schnellste von allen, ja. Nein, aber ja. Das ist ja wichtig, ne? Also, dass man da einfach ein sehr klares Bild hat, was ist der USP, würden viele sagen. Ich finde den genau. UAP eigentlich viel cooler, ne? Das ist der Unique Authenticity Point, also was einen auch noch authentisch macht, ne? Aber in meinem Business, ihr merkt vielleicht schon, geht's ja auch viel um die Menschen, weil wir halt viel auch in der Beratung machen mit Dienstleistungen, Agenturen. Da ist also der Mensch auch immer noch mal in einem anderen Fokus, als wenn ich jetzt ein Produkt vielleicht verkaufe. Das gehört dann sicherlich auch noch dazu. Aber erstmal sind diese Felder sehr gleich. Die 1-Million-Euro-Frage ist jetzt, wenn ich dem Unternehmen vertraue, dem Ansprechpartner und dem Produkt. Wem oder was muss ich jetzt noch vertrauen, damit ich eine Zusammenarbeit eingehe?
Und jetzt die Jeopardy-Musik machen, soll ich?
Ja, oder mir dieses Ticken davon.
Mir selber? Um zu sagen, ich schmeiß mich da rein, ich gehe mit diesem Dreigestirn?
Dem Wert, der Preis?
Dem Wert, der Preis. Es ist mir selbst.
Ha! Ah, verdammt.
Ja.
Ja. Jetzt hast du einen Kaffee.
Moment. Ja, wobei du hast ja jetzt die Millionen.
Also, ja, oh. Du weg. Viele Kaffee.
Für dann kannst du sehr viel Kaffee kaufen jetzt, ja. Ja, natürlich. Du kannst es ja schaffen, dass die Firma, die mir da was anbietet, das kann ja alles total perfekt sein. Aber es bringt ja alles nichts, wenn ich weiß, dass bei mir die eigenen Leute nicht mehr zur Weihnachtsfeier kommen, ich mich nicht an Absprachen halte und ich schon 15 Mal irgendwas angefangen habe und nicht durchgezogen habe. Ja, das heißt, ich muss gezielt irgendwas erreichen in so einem Verkaufsszenario, um dem Gegenüber das Gefühl zu geben, gemeinsam ziehen wir es durch und schaffen das. Und wenn ich das alles gemeinsam, diese 4 Punkte unter einen Hut bekomme, dann hast du echt geilen Job gemacht und dann ist es, sagen wir mal, sehr wahrscheinlich. Vertrieb ist ja eine Wundertüte, aber dann ist es sehr wahrscheinlich, ja,
dass du da... Ja, das klingt alles plausibel und nachvollziehbar. Und wenn man so drüber spricht, so einfach, aber es klingt so, ne?
ja, ich bringe natürlich das ist ja mein Job irgendwie, ich habe die Dinge ja durchdacht und dann so Modelle, ne, die helfen dann immer so ein bisschen eine klare Sicht zu haben, ja.
Ja. Was machst du denn, wenn ein Kunde dich anfragt, der mit einem sehr, sehr, sehr traditionellen Vertriebsapparat, wie soll ich sagen, zu dir kommt und sagt, ha, mir müsste da was machen?
Der Dialekt wieder raus, ich merke das schon.
Ja, ist das, wie soll ich sagen, das wird natürlich wahrscheinlich auch schwierig werden, ne? Leute, die irgendwie, keine Ahnung, seit mehreren Jahren traditionellen Vertrieb machen und sagen, ich muss meinen Kunden besuchen, ohne dem geht's nicht, oder ich muss meinen Interessenten besuchen. Wie kriegst du die umgebogen, solche Organisationen? Oder?
Ja. Jetzt sagst du schon, ne? Welches Level des Vertrauens ist das? Aus meiner Sicht als Anbieter, wenn so ein Kunde zu mir kommt?
Das wäre jetzt 2, oder? Also, oder?
Das ist 4.
Ja, 4 in sich selbst.
Das ist ja. Ja, natürlich.
Danke schön.
Du kommst ja gerade zu mir und sagst, hey, du, meine Vertriebsmannschaft, die macht das seit 15 Jahren so. Der Chef, der will ja meistens dann nach vorne. Und die sitzen da und sagen, ja, wir müssen rausfahren. LinkedIn, ich habe dafür keine Zeit. Ne?
Ja, wir haben gar keine Computer.
Ja, genau, wir haben gar kein Internet. Was leider gar nicht so weit weg ist. Also ich muss echt sagen, das ist echt traurig hier dafür, dass ich hier gebe ich schon an mit meiner Location direkt an der Binnenalster. Wir haben ständig Probleme mit dem Internet. Also es ist wirklich nicht so schön.
Also da kommen wir aufs Land raus. Hier ist wirklich, die Anbindung ist super. Also hier ist zwar sonst nichts, aber die Anbindung ist gut.
Ja, aber das nur am Rande. Du meinst jetzt Internet oder was?
Ja, genau.
Die andere Anbindung ist nicht so dolle.
Achso, die Autobahn.
Ja, die Autobahn nicht so gut. Aber ja. Sorry, wir kommen vom Thema ab.
Ja, aber seht ihr, dass so schnell sind wir wieder bei diesen Ebenen und auch bei diesem tiefsitzendsten Thema. So, und jetzt muss ich mir natürlich angucken, geht da was? So, und für mich, ganz speziell in meinem Bereich, ich muss ja wissen, wo mein Verantwortungsbereich liegt. Ich bin ja quasi im Enabling, nennen wir das. Also meine Aufgabe ist ja, dass du es kannst. Ich kann es schon, ich muss es dir beibringen. Und dann ist da gucken wir uns das dann schon sehr genau an. Also ich würde zum Beispiel in kein Projekt gehen, wo ich weiß, da sitzen 15 Leute, die haben da keine Lust drauf, weil dann weiß ich, dass das nichts wird. Dann ist es mir das Geld nicht wert, sondern da muss man dann schon meistens, wenn es jetzt größere Teams sind, da macht man mal so ein internes Team-Event, dann lernt man sich mal kennen, dann erzählen wir, was das heißt. Und wenn dann so, wie war das mit denen, wo sie gefragt haben, wer glaubt, dass wir das schaffen? Der Mondflug oder so? Und dann haben ein paar Leute die Hand gehoben und der Rest wurde gefeuert. Wie war das? Also nicht, dass die dann alle gefeuert werden, aber dann machen die mit, die
Lust Bock drauf haben.
Genau, die da auch Bock drauf haben.
Den Willen auch zur Änderung vielleicht und die sich auch mal raustrauen sozusagen aus der normalen Komfortzone. Ne?
Ja. Du musst überlegen, das ist ja für viele, ist das ja eine Konfrontation auch mit Dingen, die sie vermeiden zu versuchen, ne? Da irgendwie gesehen zu werden. Was halten da die anderen von? Ne? Das ist ja so ein Posting zu machen, das ist ja für viele schon Wahnsinn. Ne? Also wir haben da ja ganz, ganz viele verschiedene interessante Charaktere. Ich sag mal, so ein traditionelles Vertriebsteam ist jetzt eher selten. Was ich viel, viel häufiger kenne, ist, dass ich jemanden habe, einen Unternehmer, eine Unternehmerin, die Vertrieb machen müssen und sich nicht zeigen wollen, die sich irgendwie nicht trauen, denen das, dieses Vertriebsthema suspekt ist und irgendwie die auch Angst vor dieser möglichen Ablehnung haben, die da draußen kommt und auch total realistisch ist. Und deswegen dann nichts machen. Und die kommen dann auch viel zu uns, damit sie es einmal auf der Wissensebene verstehen und damit wir aber auch den Bademeister spielen, der dann hilft, dass man ins Wasser springt und seine Bahnen zieht.
Ich glaube, wenn du, wahrscheinlich auch, je nachdem, wie du, also nicht jeder ist ja auch der geborene Vertriebler, ne? Und wenn du sagst, ich habe hier ein cooles Produkt und die Welt wird mich schon finden, ne? Das vielleicht passiert es eben nicht. Und dass du dann doch mal raus musst und sagst, ich zeig mich mal und
Mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert es nicht.
Ja,
mit sogar fast absoluter Wahrscheinlichkeit passiert es nicht. Und im Übrigen auch egal, wie gut dein Produkt ist. Es gibt ja den allgemeinen Glaubenssatz, nur schlechte Dinge müssen verkauft werden. Das denken die meisten. So, wenn ich was richtig Gutes habe, wenn das möglichst perfekt ist, dann muss ich es ja nicht verkaufen, weil das ist ja richtig geil, dann kommen die Leute. Und dann ziehen munter Leute an dir vorbei, die vielleicht ein viel schlechteres Angebot haben, aber eine Vermarktungsstrategie haben.
Mhm. Am Anfang denkst du noch, ja, macht ihr mal, ihr werdet mich schon finden und dann...
Ja, aber da passiert nichts. Und da muss man dann sich schon mal selbst fragen, ob man, und das ist ein schöner Gedanke auch für die, die Angst vor Vertrieb haben, will ich das, kann ich das verantworten, dass hier irgendjemand anders mit einem schlechteren Angebot, was vielleicht sogar noch teurer ist, da rausgeht und Leute gewinnt und ich nicht und ich hier als in der Produktentwicklung hänge und den nächsten Strategie-Workshop mache. Also egal, wie gut dein Produkt ist, egal, wie gut das ist, was du lieferst, du musst verkaufen. Immer. Auf allen Ebenen. Das ist eine unabdingbare Disziplin, die wir lernen dürfen. Ja, weil das entwickelt nicht nur das Unternehmen, das ist auch pure Persönlichkeitsentwicklung. Weil dafür sind wir ja Menschen und das macht dann auch einen Riesenspaß, wenn man das hinkriegt. Du hast eben gesagt, geborene Vertriebler. Ich bin kein geborener Vertriebler. Gar nicht. Das macht mich heute zum guten Mentor, glaube ich. Aber ein geborener Vertriebler würde ich nicht sagen, dass ich das bin.
Ich weiß auch, was ist ein geborener Vertriebler, der sofort alle Skills in die Wiege gelegt bekommt und sagt, der geht raus und verkauft dir direkt 30 Waschmaschinen auf einmal?
Nee, aber der auch sagt, der dann vielleicht mal, der anders vielleicht mit einer Ablehnung, mit einem negativen Ergebnis umgeht, als jemand, weißt du, du sagst, jetzt habe ich so viel Energie reingesteckt in diesen Prospekt, in diesen Kunden oder in diesen Interessenten und den zu gewinnen und jetzt hat es, warum auch immer, nicht funktioniert.
Und dann sagt er, ich mache die Tür zu, ich gehe zum nächsten Kunden und bin wieder
Ja, genau.
Motivationstechnisch on top.
Den nächsten hole ich mir, ne? Und,
genau, der überhaupt rausgeht. Und es gibt ja dieses Bild, ne, von diesen super charismatischen Verkäufern, die dem, wie sagt man, dem Eskimo noch
Den Kühlschrank verkauft oder
den Kühlschrank verkaufen, genau, ja. Das ist ja, da gibt es ja dann genau diese Bilder und auch dieses Negativbild des Ganzen. Und man hat dann auch die Beispiele. Und das ist dann für viele so der Anlass zu sagen, ja, ich will nicht so sein und deswegen mache ich es nicht. Und dann ist Verkauf pauschal erstmal was Schlechtes. Aber ich sehe das ganz entspannt. Also wenn du mich fragst, ich würde einem Eskimo auch einen Kühlschrank verkaufen, wenn der Eskimo nach Dubai gezogen ist. Sonst nicht.
Schön. Der war gut. Ja.
Das passt. Das ist doch okay. Dann rede ich mit dem kurz. Der sitzt da, 36 Grad, hat ein Hawaii-Hemd an, sagt, meine Cola ist viel zu heiß. Da sage ich, du, es gibt auch einen Kühlschrank. Und dann ist das doch alles eine feine Sache. Dann kannst du mir doch nicht böse sein. Dann hat der in Zukunft eine eiskalte Cola, sind wir alle glücklich.
Ja.
Also somit kann ein Eskimo natürlich auch einen Kühlschrank kaufen, kommt nur an, wo er halt wohnt, ob er einen braucht oder nein.
Ja.
Passt, Johannes, oder? Frage, wenn wir jetzt natürlich jetzt im Best Case, im idealen Fall alle Level durchschlagen haben, also wie würdest du das einschätzen, wie muss die Beziehung aufrecht gehalten werden im Nachgang? Ich meine, Ingo hat es gesagt, wir sprechen über digitale Produkte, heißt für uns auch, wir müssen mit unseren Kunden dauerhaft in irgendeiner Weise in Kontakt bleiben. Wir haben vielleicht neue Features, die wiederum verkauft werden müssen. Wie würdest du sowas aufrechterhalten? Ist es für dich einfach, dass man das Level, was man erreicht hat, einfach versucht zu halten? Oder denkst du, da muss man die Dinge anders machen wie beim Beginn der Geschäftsbeziehung?
Also es ist schon ein anderes Feld, ne? Also es sind Prozesse, ne? Man braucht halt gute Prozesse im Unternehmen. Und daran scheitern auch viele. Das ist auch gerade jetzt für so zum Beispiel ein Unternehmen, wie meins, was ja wirklich Bootstrap, so aus dem Nichts wächst. Ich muss das ja auch lernen. Mein Blick auf die Dinge verändert sich ja auch die ganze Zeit. Das ist ein Unterschied, ob ich alleine bin, ein Team habe, mit 10, mit 50, mit 200 Leuten. Und am Ende sind das immer Prozesse. Und dann kommt es jetzt auch auf das Ziel drauf an. Geht es jetzt darum, eine gute Kundenbindung zu haben? Kommt es drauf an, Upselling zu machen? Also was zum Beispiel mit Blick auf den Vertrieb total wichtig ist und auch immer wichtiger wird, ist, dass du in der Lage bist, aus deinem Bestand einen maßgeblichen Anteil des Revenues zu ziehen. Also Upselling und Cross-Selling-Prozesse zu haben. Das ist man spricht hier von der Customer Lifetime Value, also dass du eben anguckst, was kann ich über die Lebenszeit des Kunden denn rausholen? Und das ist ab einer gewissen Unternehmensgröße für viele Unternehmen ein entscheidender Hebel, die es vielleicht geschafft haben, einen Vertrieb aufzubauen, routiniert Kunden zu gewinnen, dass die sich irgendwann angucken, wie können wir aus diesen Kunden mehr rausholen? Und um aus Kunden mehr rauszuholen, müssen sie natürlich glücklich sein und das alles muss auch gut funktionieren. Und das ist so unique jetzt und abhängig auch von dem Bereich, wenn wir jetzt kein Beispiel haben, wo ich halt wirklich sagen kann, ein guter Prozess ist wichtig, dass ich mir eben angucke, was ist eigentlich der richtige Moment, um mit dem Kunden darüber zu sprechen, was sind dann die Argumente. Was ich zum Beispiel mache, ist, ich arbeite hier mit dem Modell der Produkttreppe. Tolles Buch, habe ich, glaube ich, 8-mal gelesen, hat mich sehr geprägt vor einigen Jahren. Ich kenne sogar den Autor, ich durfte da mal einen Vortrag halten. Ehrenfried Konter-Kromberg heißt der gute Mann, kann ich sehr empfehlen. Die Produkttreppe ist ein Tool, um Dienstleistungen, Produkte, also verschiedene Geschäftsmodelle als Treppe zu visualisieren. Und dann kann ich mir vorher schon überlegen, wie läuft denn mein Kunde, meine Kunden über diese Treppe?
Ah, ja.
Das ist total genial. Und wenn ich dieses Bild habe, dann kann sich alles im Unternehmen so ein bisschen daran richten und so ein Prozess dafür sein. Und das ist tatsächlich sehr, sehr gut, wenn man da Klarheit hat in so einem Prozess.
Ja, schönes Bild eigentlich, wo du dann wirklich sagst, auch dir von Anfang an vielleicht auch überlegen musst, eben wie ich gewinne den Kunden und wie behalte ich ihn, welche weiteren Optionen gibt es noch mit den Kunden, gemeinsam weiterzuwachsen. Ne?
Auf welcher Stufe steht der Kunde, um das vielleicht auch nochmal klar zu definieren, weil wir manchmal auch, okay, wo sind wir jetzt gerade mit dem oder dem Kunden, ist natürlich dann auch gut zu wissen, okay, wir sind gerade mit dem in der Stage natürlich. Ja.
Ja.
Ein zukünftiger Kollege, den ich gestern eingestellt habe, hat zu mir gesagt, der fängt am 15.01. bei uns an, der hat zu mir gesagt, und das fand ich ganz toll, liebe Grüße an dieser Stelle an Tim, das zukünftige Teammitglied, der hat gestern,
hallo,
oder in der hat, ich glaube im ersten Gespräch hat er zu mir gesagt, Johannes, ich freue mich nie, wenn ein Kunde kauft. ich freue mich immer erst, wenn er das zweite Mal kauft.
Da dachte ich mir, schön.
Cool. Schönes Bild.
Okay. Ja, ja.
Schön gesagt. Ne, das ist gut. Ja. Dann hat es nämlich einmal überzeugt, ne?
Ja, dann hast du überzeugt, ja.
Ja, dann hast du überzeugt.
Ja.
Wow, coolen Input. Also ich glaube, wir sollten und wir könnten länger reden darüber. Ich find's wirklich interessant, auch mit ein bisschen Rückblick über meine eigene Historie, aber das ist ein anderes Thema. Also spannend, ja. Scheint schon dein Thema zu sein, Johannes.
Du brennt dafür, glaube ich.
Ein bisschen, ja, so.
Ja.
Ein kleines bisschen. Ja.
Und ich sage nur Binnen, als doch scheinbar auch erfolgreich. Also das finde ich gut, macht Spaß.
Ja, das Schöne in meinem Beruf ist, es ist irgendwie sehr fachlich und hat ja auch irgendwie mit, keine Ahnung, mit Skills und Geld und Business und allem zu tun. Aber es ist halt überwiegend so 80% Arbeit am Menschen. So, weil die Menschen ja, also wir arbeiten ja, da sitzt ja auch der Kopf des Ganzen, so, dann gehört dir das Unternehmen in der Regel, das sind ja eigentlich die Menschen, mit denen wir arbeiten und für die ist das natürlich ein ganz, ganz toller Prozess, wenn das anfängt zu funktionieren, weil ja, damit geht ja eine Sicherheit einher, ich meine, das ist ja nicht ohne, ja, und wenn das halt eine Blackbox ist, dann ist das ein entsprechendes Thema, was eine gewisse Schwere mit sich bringt, und wenn es auf einmal eine gewisse Leichtigkeit hat, dann ist das sehr schön, und für mich ist es tatsächlich das Schönste, wenn ich dann solche Feedbacks kriege. Ich habe neulich eine Box bekommen, hat mir jemand ein bisschen Wein geschickt mit einer Karte drin, ne? Das sind dann so Sachen, da denke ich mir so, ey, geil, dass ich mein Geld damit verdienen darf, morgens aufstehen darf, um da anderen zu helfen, das ist schon eine ganz, ganz große Ehre, und dann mache ich das auch mit einer gewissen Passion. Ja,
das klingt so, kann ich sagen.
Ja.
Die Flasche Wein, die bringt mich auf ein Thema. Johannes, ein wiederkehrendes Punkt in unserem Podcast sind Geschichten in
und Kantine.
Ums Betriebskantinen, genau, in Kantinen. Ob es eine Kantine ist oder sonst was, magst du irgendwas teilen mit uns oder irgendwie eine Anekdote?
Ja, da habe ich tatsächlich was, was sehr prägendes, was, glaube ich, ganz gut dazu passt. Das hat mein Papa immer erzählt. Das war so ein Geburtstags-Schenkelklopfer von meinem Papa, der irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, 46 Jahre im Versicherungsvertrieb war. Also so richtig,
okay,
so ja. Das, was so im Bilderbuch steht, des Urvertriebs, der auch damals rausgefahren ist. Und der war tatsächlich im Versicherungsvertrieb. Und der hat immer den gleichen Witz erzählt. Aber der passt sehr gut. Und den erzähle ich heute auch immer, weil der hat tatsächlich mit dem Feierabendbier zu tun. Und dahinter steckt auch ein wichtiges Mindset. Und zwar geht der Witz so, treffen sich zum Feierabend zwei alte Vertriebler, zwei alte Außendienstler. Und die treffen sich jeden Abend in der gleichen Bar zum Feierabendbier. Und der eine sitzt schon da, der sitzt am Tresen und trinkt sein Bier. Und der andere kommt reingestiefelt, stellt den Aktenkoffer ab, setzt sich neben seinen Kollegen und sagt, boah, was ein Tag. Aber lief gut heute. Ich habe richtig viele gute Gespräche geführt. Und da sagt der andere, ja, ich habe auch nichts verkauft. Und, okay. Und dahinter steckt halt auch so ein Mindset, ne, was viele haben. So, sie kommen von der Messe, sie machen irgendwas und sagen, boah, ich habe richtig tolle Leute kennengelernt, boah, ich habe richtig gute Gespräche geführt. Ja, ihr seht das jetzt, weil wir uns sehen. Jetzt kann man das im Podcast nicht sehen, aber ich habe hier so die AirPods. Guckt mal, könnt ihr das erkennen?
Ja.
Was da draufsteht.
Ja,
ich schön. Ich habe auf meinen AirPods habe ich eine Gravur und da steht drauf, close the deal. Und das heißt, gewinn den Auftrag. Und darum geht es im Sales. Und wenn du mit dem Mindset da rausgehst und sagst, hey, ich kann mir selbst die Erlaubnis geben, mit dem Mindset rauszugehen, dann hast du auf jeden Fall einiges verstanden.
Schön. Echt ja, gut.
Ja, schöne. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Weil am Ende geht es um, ne? Irgendwann, einer meiner alten Chefs hat mal gesagt, so, irgendwann musst du auch mal den Sack zumachen, ne? So ist. Und das Geschäft machen. Und am Ende, wir sitzen ja alle und müssen Geschäft machen mit Kunden und dass wir uns gemeinsam entwickeln. Und cooles Gespräch, Johannes. Danke dir, dass du da bist.
Und danke euch. Und nicht zu vergessen, die Kontaktdetails von Johannes packen wir natürlich in die Shownotes, wer dann nochmal direkt Kontakt aufnehmen möchte und tiefer in das Thema nochmal einsteigen möchte, der kann sich natürlich so bei Johannes melden, sozusagen.
Ja, cool. Sollte er tun. Ja, Johannes, an dieser Stelle danke, dass du da warst.
unsere Kantine besucht hast?
Genau. Ich glaube, so passioniert wie du bist und also man, ich wünsche natürlich viel Erfolg und alles, was man sich wünschen kann. Und ja, danke, dass du da warst und uns deine Gedanken rund um Vertrieb geteilt hast. Cool.
Danke, Jan, das war cool.
Mega auch. Danke euch
also,
auch.
Dankeschön. Jo, bis dann.
Okay, bye bye.
Ciao.